Hallo zusammen und willkommen zu Mordhoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Sarah, du erinnerst dich ja bestimmt noch an unsere gemeinsame Schulzeit. Für alle da draußen, wir kennen uns nämlich schon seit Ewigkeiten. Und du erinnerst dich bestimmt auch daran, dass wir ganz viel über Amerika gelernt haben. Und erinnerst du dich da auch noch an einen Bundesstaat, der ein richtiger Zungenbrecher ist?
Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Massachusetts.
Ja.
Versuch doch nochmal.
Massachusetts.
Versuch doch mal SpongeBob Schwammkopf zu sagen.
Nein. Das ist gemein jetzt.
Für alle da draußen, das ist Nadines absoluter Zungenbrecher. Das kann sie einfach nicht sagen und meistens endet es dann...
SpongeBob
finde ich immer wieder so süß. Ich nenne ihn schon nur noch SpongeBob.
Sag mal richtig, SpongeBob.
Nee, SpongeBob.
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 Sag nur mal langsam.
SpongeBob.
Ja, jetzt machen wir schnell. Bist leicht.
Jetzt machen wir schnell.
SpongeBob.
Wir sind schon wieder bei SpongeBob angekommen.
Sponge. Du hast doch auch das gerade gesagt.
Ich hab dich noch nachgehört.
Ach so. Bob.
Ja. Bob. Wir nennen ihn einfach ab sofort Bob, dann weiß jeder, wer gemeint
ist. Ich darf ihn Bob nennen, ich kenne ihn schon so lange.
Genau.
So, jetzt aber mal hier zurück zum Fall.
Ja, zurück zur Ernsthaftigkeit, Freunde.
Es geht nämlich heute nach
Massachusetts.
Jo. Und wir haben wieder eine Folge im Gepäck, die sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr da draußen, die ihr euch gewünscht habt. Und zwar geht es um den Fall Maura Murray. Und Sarah, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, wann und in welchem Zusammenhang du zum ersten Mal von dem Fall gehört hast?
Boah, nee, leider gar nicht. Das ist irgendwie so ein Fall, der schon ganz lange in meinem Hinterkopf ist, weil ich den eben auch schon länger kenne, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann und wo ich zum ersten Mal davon gehört habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, bevor wir die Folge geschrieben haben, gar nicht so viel über den Fall wusste. Ich hatte nur so die groben Eckdaten im Kopf und das war's dann aber auch.
Ja, mir ging das so ähnlich. Ich habe auch erstmal gedacht, okay, Maura Murray, das ist jetzt irgendwie so ein Fall, da gab's schon so oft was drüber und der ist jetzt irgendwie schon so in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen ausgelutscht oder so. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich noch was darüber hören wollen. Aber als ich dann angefangen habe, darüber zu lesen, da ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass ich genau wie du eigentlich nur so die Eckdaten kenne. Ja, und als wir dann auch noch mit der Schwester in Kontakt waren, ja, ist uns, glaube ich, beiden aufgefallen, dass ziemlich vieles, was über den Fall verbreitet wird, eigentlich gar nicht so der Realität entspricht. Mhm. Das fand ich ja ziemlich spannend. Ja, aber mal ganz kurz, kannst du denn die Eckdaten mal eben so zusammenfassen, damit jetzt jeder auch so eine grobe Vorstellung im Kopf hat, um welchen Fall es hier überhaupt geht?
Ja, auf jeden Fall. Also Maura Murray ist im Jahr 2004 verschwunden und sie war damals 21 Jahre alt. Und jetzt so im Nachhinein erinnert mich ihr Verschwinden ein bisschen an das Verschwinden von Leah Roberts, über das wir in Folge 13 gesprochen haben. Dich auch?
Ja, das stimmt irgendwie. So beides junge Frauen, beide in Amerika unterwegs mit dem Auto. Dann noch die Sache mit dem vermeintlichen Unfall. Ja, das stimmt, da sind schon Parallelen. Woran ich mich bei dem Fall immer noch so erinnert habe, das war was ich so vage im Hinterkopf hatte, war irgendwie immer Schnee. Ich habe immer so Maura Murray, so eine Verknüpfung von ihr und Schnee. Da schwebt mir dann noch irgendwas mit einer Hütte vor. Das war es dann aber auch schon irgendwie so. Das waren so die Eckpunkte, die ich so im Kopf hatte. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt geht, ob sie direkt alle Daten und Fakten im Kopf haben oder ob wir vielleicht einige von ihnen noch überraschen können.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Ja, und jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit. Da wir außerdem so unglaublich viele Informationen zusammensammeln konnten und auch dadurch, dass wir mit Mauras Schwester Julie in Kontakt waren, haben wir uns entschlossen, eine Doppelfolge daraus zu machen. Ihr hört also heute den ersten Teil und nächste Woche wird es dann einen zweiten Teil über Maura Murray geben.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Weißt du eigentlich, was mir im Winter immer ein bisschen schwer fällt?
Morgens aufstehen?
Ja, das auch. Aber ich meine generell irgendwie rauszugehen. Wenn das so kalt und ungemütlich ist, dann habe ich irgendwie immer gar keine Lust, vor die Tür zu gehen.
Ja, das kenne ich, vor allem, wenn keine Sonne scheint.
Ja, aber man möchte dann ja trotzdem irgendwas unternehmen, irgendwas mit Freunden machen, irgendein Event haben. Und weißt du, was dafür perfekt ist? Die Krimi-Dinner-Spiele von Crime Cases.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan von Krimi-Dinnern geworden, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat so viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und bei den Crime Cases Krimi-Dinnern habt ihr die Auswahl zwischen drei tollen Themenspielen. Der letzte Pate, das letzte Meeting oder das letzte Konzert. Je nach Spiel könnt ihr in Gruppen ab 4 bis zu 10 Spielern einen tollen Abend verbringen. Ihr schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen, wie beispielsweise den Leadsänger einer Band, Familienmitglieder eines Mafia-Clans, ein Mauerblümchen oder den Griesgram. Die Rollen sind witzig, skurril und liebevoll gestaltet.
Ja, und was ich bei diesen Spielen immer ganz besonders toll finde, ist, dass man nicht nur in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, sondern dass es für diese Rollen dann auch Verkleidungsvorschläge gibt. Dieses Verkleiden finde ich immer total cool. Und wenn man ja dann für einen Abend jemand anderes darstellen kann, das macht mir total viel Spaß. Und es gibt bei diesen Spielen ja nicht nur Tipps für die Verkleidungen, sondern zum Beispiel auch Tipps für Rezepte. Also da braucht man gar nicht groß grübeln, was man seinen Gästen vorsetzen soll.
Und was noch super an diesen Krimi-Dinnern ist, dass ihr nicht nur einen Mord lösen müsst, sondern dass ihr auch einen tollen Abend gemeinsam mit Freunden genießen könnt. Ihr rätselt zusammen, ihr lacht zusammen.
Ihr esst zusammen.
Und ihr schlüpft zusammen in andere Rollen. Die Crime Cases Krimi-Dinner sind daher perfekt für alle True Crime Fans, aber auch für jeden, der einfach gerne Spieleabende macht.
Das ist aber nicht alles, was Crime Cases zu bieten hat. Unser heutiger Werbepartner hat nämlich nicht nur Krimi-Dinner, sondern auch normale Krimispiele im Angebot. Darunter beispielsweise die Spiele Traumschiff, Kunstfehler oder Tonstudio. Hierbei begebt ihr euch auf eine Multimedia-Jagd mit echten Indizien. Die Fallakten enthalten Briefe, Ausweise, Fotos, Dokumente, aber auch digitale Spuren, die ihr im Internet sammeln müsst. Die Story ist fesselnd und aufregend gestaltet. Auch hier müsst ihr wieder einen Mörder finden, die Motive ermitteln und das Mörder-Mystery lösen.
Das Gute an diesen Spielen ist, dass ihr sie auch alleine spielen könnt oder aber auch in einer Gruppe von bis zu 6 Spielern. Die Spieldauer ist im Gegensatz zu den Krimi-Dinnern etwas kürzer und liegt bei 1,5 bis 2 Stunden.
Na, seid ihr jetzt neugierig geworden? Fühlt ihr euch herausgefordert und möchtet auch einen Kriminalfall lösen? Dann geht jetzt auf die Seite crime-cases.de, also crime wie bei True Crime geschrieben, crime-cases.de. Und dann könnt ihr euch ja eins dieser Krimispiele oder alle oder so ein Krimi-Dinner einfach mal bestellen und mit dem Code MORDHOCH2, alles groß geschrieben und in einem Wort, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Spiele im Crime Cases Online-Shop. Also MORDHOCH2, alles in einem Wort und groß geschrieben.
Ganz viel Spaß beim Shoppen und später ganz viel Spaß beim Rätseln.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir schreiben jetzt den 9. Februar 2004. Es ist ein kalter Wintertag. Schnee ist gefallen und liegt weiß und unberührt auf den Straßen New Hampshires. Es ist eisig, die Temperaturen sind niedrig. Der Wind pfeift durch die endlos erscheinenden Wälder. Wir befinden uns auf der Route 112, einer abgelegenen Straße in den White Mountains, die ihrem Namen alle Ehre macht. Von Schnee bedeckt erheben sich strahlend weiß und majestätisch die Berge in die Höhe. Sie thronen als stumme Zeugen über dem, was gerade passiert ist. Maura Murray, 21 Jahre alt, hatte einen Unfall. Sie hat ihr Auto, einen schwarzen 96er Saturn Sedan, in einen Schneehügel gefahren. Der Zustand des Wagens war schon vorher nicht der beste. Aber jetzt ist er noch schlimmer. Und dann, tja, das ist die große Frage in diesem Fall. Denn als Hilfe kommt, ist Maura nicht mehr in ihrem Wagen. Sie ist weg. Und damit beginnt der Fall, der unfassbar rätselhaft ist und bei dem sich, je tiefer man eintaucht, immer mehr Fragezeichen enthüllen.
Bevor wir euch mit auf diese rätselhafte Reise nehmen, wollen wir Maura aber erst einmal kennenlernen. Und das ist wichtig, denn im Fall Maura Murray kommt es immer wieder zu üblen Spekulationen. In der Zeit vor Mauras Verschwinden gab es in ihrem Leben nämlich einige, sagen wir, auffällige Ereignisse, die gern zu Theorien zusammengesponnen werden. Und wir wollen damit jetzt am liebsten ein bisschen aufräumen, indem wir euch den Mensch, der Maura Murray ist, näher bringen. Wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, waren wir dafür mit Mauras Schwester Julie in Kontakt. Julie hat selbst einen Podcast über Moras Verschwinden aufgenommen und ist bis heute ganz, ganz stark in ihren Fall involviert. Und alles, was ihr heute hier von uns hört, ist von Julie und somit Moras Familie abgesegnet. Mora wird am 4. Mai 1982 geboren, und zwar in Brockton, Massachusetts. Ihr Vater Fred ist Medizintechniker und ihre Mutter Lori ist Krankenschwester. Mora hat zu diesem Zeitpunkt bereits 3 ältere Geschwister. Einen Bruder namens Fred Jr., genannt Freddy, sowie 2 Schwestern, Kathleen und Julie. Freddy und die Mädchen haben einen großen Altersunterschied, da Lori nach seiner Geburt erstmal einige Jahre lang nicht wieder schwanger werden konnte. Aber dann kamen die 3 Mädchen, Kathleen, Julie und Mora, alle schnell nacheinander. Die Familie lebt in Hanson, einem kleinen Vorort an der Südküste von Massachusetts, und bezeichnet sich selbst als Arbeiterklasse-Familie. Die Geschwister haben ein enges, herzliches Verhältnis. Daran ändert sich auch nichts, als sich die Eltern scheiden lassen, als Mora 6 Jahre alt ist. Sie lebt danach hauptsächlich bei ihrer Mutter. Später kommt noch ein weiteres Geschwisterchen hinzu, ihr jüngerer Halbbruder Curtis. Was bemerkenswert ist, obwohl Curtis einen anderen Dad hat als die 4 älteren Geschwister, wird er von Fred behandelt wie ein leiblicher Sohn. Die Familie Mary ist ebenso. Herzlich, eng und jeder wird genommen, wie er ist. Mora kommt also eigentlich aus einer im positivsten Sinne ganz normalen Familie, wird aber von denen, die sie kennen, später immer wieder als etwas ganz Besonderes charakterisiert. Sie ist sehr aktiv und in ihrer lokalen Community äußerst beliebt. Jeder kennt sie dort als freundliche, großherzige Person und ihr Lächeln ist sogar berühmt. Wenn sie lächelt, erscheinen nämlich charakteristische Grübchen auf ihren Wangen und man muss eigentlich automatisch mitlächeln, wenn man das sieht. Siehst du das auch so, Nadine?
Ja, also sie sieht definitiv super nett aus. Sie lächelt auf dem Bild wirklich so breit, dass so links und rechts in den Wangen so Grübchen zum Vorschein kommen. Sie hat auch so ein bisschen sowas Verschmitztes an sich, irgendwie so einen leicht frechen Blick, finde ich, so in den Augen. So, da sieht man, dass man mit ihr bestimmt auch so ein bisschen Unsinn anstellen kann. Ich glaube, ihre Augen sind blau oder blaugrau oder sowas. Und sie hat dunkelblonde Haare. Sie hat einen Zopf oder einen Dutt auf dem Bild. Also man sieht nur so, dass sie so ein bisschen zurückgemacht sind, die Haare, und trägt einen extrem großen, dunklen Kapuzenpulli, der super gemütlich aussieht. Und darunter so ein weißes Shirt. Ja, also ich finde, sie sieht völlig nett aus und irgendwie total unkompliziert. Ich glaube, dass jetzt niemand ist, der irgendwie große Dramen macht oder so. Also sie sieht einfach wie jemand aus, der in dessen Gesellschaft man irgendwie gerne ist, finde ich.
Ja, das sehen die Leute in ihrem Umfeld auf jeden Fall auch so. Und Mora ist außerdem auch eine sehr gute Schülerin. Sie ist sogar Mitglied der National Honor Society. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ging uns auch so und wir haben es erstmal googeln müssen. Es ist eine Art Ehrenclub für Schülerinnen und Schüler in den USA, in den nur besonders gute Schüler aufgenommen werden, die außerdem als hilfsbereit, verantwortungsbewusst und engagiert gelten. Um dort Mitglied zu werden, muss man gute Durchschnittsnoten haben, sich in der Schule oder Gemeinde engagieren, zum Beispiel durch freiwillige Arbeit, und Führungsqualitäten zeigen, etwa durch Vereinsarbeit. Außerdem sollte man für einen guten Charakter bekannt sein, also ein Vorbild für andere sein. Diese Mitgliedschaft, die ist jetzt später sehr vorteilhaft, da man Zugang zu bestimmten Projekten erhält und, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste daran, denn Studieren ist in den USA ja sehr teuer, bessere Chancen auf ein Uni-Stipendium hat. Und hier ist Mora eben Mitglied. Aber sie hat auch eine zweite Seite und oft, wenn von einer zweiten Seite bei einer Person die Rede ist, folgt ihr dann etwas Düsteres. Das ist bei Mora aber gar nicht der Fall. Ihre zweite Seite zeigt sich in einer anderen Leidenschaft und die hat mit dem zweiten Foto zu tun, das ich dir jetzt zeige. Das kannst du uns ja auch nochmal eben beschreiben.
Sport.
Ja, genau.
Also auf dem Bild ist sie zu sehen in einem schwarz-roten Trikot und sie rennt. Hat auch recht muskulöse Arme, sie hat gute Arme, solche Arme hätte ich gerne.
Habe ich auch so gedacht.
Im Hintergrund ist Rasen zu sehen und sie hat so ein bisschen gerötete Wangen. Wirkt sehr fokussiert auf dem Bild, aber nicht verbissen. Also mir kommt sie vor wie eine Sportlerin, die den Sport gerne macht und mit Leidenschaft macht, aber nicht mit so einer kranken Verbissenheit oder so einem kranken Ehrgeiz.
Ja, das hast du auf jeden Fall ganz richtig erkannt. Moras zweite Seite gehört nämlich ganz dem Sport. Die Sportlichkeit liegt den Mary-Kindern generell im Blut. Sie haben sie von Vater Fred, der in seiner Jugend auch ein College-Athlet war. Mora ist allerdings außergewöhnlich sportlich. Sie nimmt an so ziemlich allen Sportarten teil, zu denen sie die Möglichkeit hat und ist in vielen davon auch sehr, sehr erfolgreich. Sie spielt unter anderem Basketball, zudem ist sie eine herausragende Leichtathletin und bricht an ihrer Highschool mehrere Rekorde. Auch die der Jungs übrigens. Besonders als Läuferin zeigt sie große Stärke und nimmt sogar an überregionalen Wettbewerben teil. Mit anderen Worten, Maura ist eine exzellente Schülerin und zugleich eine außergewöhnliche Sportlerin. Daher ist es nicht überraschend, dass sie als eine der Klassenbesten ihren Schulabschluss macht. Jetzt hat sie eine riesige Auswahl an Universitäten. Howard zeigt Interesse, Yale zeigt Interesse, aber Maura, die hat jetzt einen anderen Plan. Ihre Schwester Julie ist nämlich an der United States Military Academy in West Point. Und über Maura und Julie muss man jetzt wissen, sie sind sehr, sehr eng befreundet. Beste Freundinnen eigentlich sozusagen. Und Maura weiß von Julie schon, wie gut ihr die Zeit in der Akademie gefällt. Julie findet die militärische Struktur super, die dort herrscht, und sie hat richtig Spaß an ihrer Ausbildung. Und vielleicht hat sie Maura jetzt so ein bisschen damit angesteckt. Vielleicht möchte Maura aber auch einfach nur während ihrer weiteren Ausbildung ihre beste Freundin bei sich haben. Sie entscheidet sich jedenfalls dafür, nach West Point zu gehen. Und ihre Familie, die könnte stolzer gar nicht sein, denn dass man gleich zwei Töchter hat, die es nach West Point schaffen, das ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit.
Und so fängt Maura nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2000 ebenfalls an dieser Akademie an, wo ihre Schwester schon seit 1998 ist. Julie findet das gut, denn sie kann Maura jetzt von Anfang an ein bisschen unterstützen und ihr auch mal Snacks zuschustern oder andere Annehmlichkeiten, die man am Anfang in der Ausbildung dort eigentlich nicht bekommt. Es ist nämlich so, dass die Ausbildung in West Point gerade zu Beginn sehr, sehr hart ist. Ein Beispiel. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die die Kadetten dort zu ihren Ausbildern sagen dürfen. Und zwar sind die einzigen Antworten, die sie geben dürfen, Yes, ma'am, No, ma'am, No, excuse, ma'am und ma'am, I do not understand. Selbst wenn es keinen Sinn ergibt, eine dieser vier Antworten zu geben, wenn man eigentlich mehr sagen möchte oder sich irgendwie erklären möchte, dann darf man das nicht. Ihr kennt das sicher aus Filmen, in denen es um die militärische Ausbildung in Amerika geht oder auch aus Dokus über sogenannte Bootcamps, wo es ja einen ähnlichen Umgangston gibt. Gerade in der Anfangszeit geht es darum, den Kadetten an solchen Akademien Gehorsam, Disziplin, ja und auch eine gewisse Art von Fähigkeiten zur Unterordnung beizubringen. Und dazu dienen dann eben solche strikten Regeln, damit man lernt, diese nicht zu hinterfragen. Also egal wie schwachsinnig irgendein Befehl ist, man soll ihn nicht hinterfragen und einfach ausführen. Und mit diesem harten neuen Alltag ist jetzt eben auch Maura konfrontiert. Eigentlich glaubt niemand, dass Maura damit irgendwelche Schwierigkeiten haben könnte. Aber dann kommt es dazu, dass ihre Schwester Julie ihr an einem Tag ein paar Cookies bringen möchte und sie weinend vorfindet. Und da denkt sich Julie, vielleicht findet Maura das Ganze jedoch nicht so toll wie ich, vielleicht ist es nichts für sie. Aber Maura zieht es weiter durch und meistert die ersten harten, schwierigsten Tage der Ausbildung. Und dann, als die Grundausbildung vorbei ist und es ans richtige Studium geht, da hat sie ein paar richtig gute und schwere Kurse, die sie problemlos meistert. Und auch im Sport, also dem sportlichen Teil der Ausbildung an der Akademie, findet sie wieder ihre Sparten, in denen sie gut ist und die ihr gut gefallen. Darunter ist natürlich wieder Laufen, denn das ist sowieso ihre große Leidenschaft, aber auch Schwimmen. Und auch darin ist Maura wieder richtig gut. Sie überholt sogar Leute, die schon länger dabei sind als sie. Und Julie gibt neidlos zu, dass Maura darin auch besser ist als sie selbst. Maura ist also talentiert in allen möglichen Dingen. Sehr intelligent, ehrgeizig und sie ist jemand, der sich durchkämpft, sich durchbeißt und nicht so leicht aufgibt. Noch dazu wird von einer Freundin, die ebenfalls mit Julie und Maura dort studiert hat, betont, wie schön Maura ist. Außerdem wird über sie gesagt, dass sie extrem witzig ist, dass sie jeden zum Lachen bringt. Und das wirkt auf den ersten Blick erstmal, als wäre sie total perfekt. Aber in Mauras Leben ist natürlich nicht alles perfekt, denn das ist ja bei keinem so. Und deshalb sehen wir uns jetzt erstmal Mauras Familie an. Es ist nämlich so, und da redet ihre Schwester Julie auch ganz offen drüber, dass es in ihrer Familie generell ein Suchtproblem gibt oder einen Hang dazu, süchtig zu werden. Mauras Mutter hat wohl von Zeit zu Zeit Probleme mit dem Trinken und auch Mauras Schwester Kathleen tut sich damit schwer. Und dieses Suchtthema generell, das bezieht sich nicht nur auf Substanzen. Julie vermutet, dass auch dieser riesige Ehrgeiz, der in der Familie steckt, und auch dieses Bedürfnis im Sport immer alles zu geben und immer zu den Besten zu gehören, eine Art von Sucht ist. In dem Zusammenhang erfährt Julie, als Mara schon eine Zeit lang an der West Point Academy ist, dass sie Probleme damit hat, normal zu essen. Sie hat eine Art von Essstörung entwickelt, die von Julie nie namentlich genannt wird. Doch so wie sie sie beschreibt, scheint es eine Art Binge-Eating zu sein, also sogenannte Fressanfälle, womöglich im Zusammenhang mit Erbrechen. Und diese Essstörung ist jetzt der zweite Hinweis darauf, dass Mara an der Militärakademie nicht so gut aufgehoben ist. Es ist wohl häufiger so, dass die Auszubildenden dort eine Essstörung entwickeln, einfach weil sie in der militärischen Ausbildung beigebracht kriegen, dass sie über nichts in ihrem Leben mehr Kontrolle haben. Sie dürfen also nichts mehr selber bestimmen und sie holen sich diese Kontrolle dann zurück, indem sie ihr Essverhalten auf eine ungesunde Art kontrollieren. Eine Freundin von Julie berichtet, dass sie das bei mehreren jungen Frauen gesehen hat, die mit ihr da studiert haben. Das kommt wohl häufiger vor und auch Mara ist davon jetzt betroffen. Man darf aber nicht vergessen, Mara ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Sie kommt gerade mal von der Highschool, hat gerade mal mit ihrem Studium begonnen. Und wenn man so an sein eigenes Leben zurückdenkt als Teenager oder Anfang 20-Jährige, dann muss man sich mal ganz ehrlich fragen, bei wem war schon alles perfekt? Also jeder hatte ja so seine kleinen Kämpfe auszutragen, gerade in der Zeit, wo man erwachsen wird. Aber haben Moras kleine Kämpfe etwas mit ihrem Verschwinden zu tun, so wie es oft dargestellt wird? Das könnt ihr ja später, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, mal selber bewerten und natürlich auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das würde uns wirklich riesig interessieren.
Jetzt aber zurück zu Mara und zu ihrer Zeit an der West Point Academy. Im Sommer 2001 ist Mara im sogenannten Camp Buckner stationiert. Es ist ein fortgeschrittenes Training, was in erster Linie aus spezialisierten taktischen Übungen besteht. Und unter anderem machen die Kadetten da einen einwöchigen Trip nach Fort Knox, wo sie wichtige Dinge über Waffen und über Panzer lernen. Und zu dieser Zeit beginnt Mara Dinge zu tun, die nicht unbedingt typisch für sie sind und die eigentlich gar nicht zu ihr passen. Eines Tages geht sie in ein Geschäft, das sich in der Basis, also in der Militärbasis, befindet und wo es halt alles Mögliche gibt. Das ist wie so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Und in diesem Geschäft, da schnappt sie sich jetzt ein bisschen Make-up im Gesamtwert von unter $5. Und dann verlässt sie den Laden, ohne für das Make-up zu zahlen. Sie wird aber dabei erwischt. Eine Freundin ist bei ihr und bekommt das Ganze mit. Und diese Freundin sagt, dass Mara sofort alles zugegeben hat und gesagt hat, ja, stimmt, ich habe nicht bezahlt. Mara ist diese Situation extrem unangenehm. Und ihre Freundin sieht ihr einfach an, dass das ein sehr, sehr schlimmer Moment für sie ist. Die Freundin ist total perplex und sieht, wie Mara von den Sicherheitsleuten des Ladens mitgenommen wird. Als sie später zurückkommt, stellt die Freundin fest, dass Mara ziemlich fertig und aufgebracht wirkt. Und die Freundin fragt dann natürlich, was war denn da vorhin los, wieso hast du da was geklaut? Und Mara sagt dazu, ich weiß es eigentlich selber gar nicht.
Aber dieser Vorfall hat Konsequenzen. Es ist nämlich so, dass die Studenten auf der Militärakademie für Dinge bestraft werden, die dem Ehrenkodex widersprechen, an den man sich dort halten soll. Und diese Strafen bestehen zum Beispiel darin, dass die Kadetten in einer unbequemen Uniform mehrere Stunden lang auf- und abgehen müssen und dabei ihr Gewehr geschultert haben müssen. Sie dürfen in der Zeit nicht reden, sie müssen die ganze Zeit geradeaus gucken und werden dabei auch von einem höheren Kadetten bewacht. Und das Blöde ist, dass diese Strafen auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und so ist es auch bei Mara. Sie bekommt dann Probleme, ihre Kurse alle ordentlich zu machen in der Zeit und deswegen fallen auch ihre Noten etwas ab. Zur selben Zeit passiert aber auch etwas Gutes in Moras Leben. Sie lernt nämlich auf der Militärbasis ihren Freund Bill Roche kennen. Bill ist nämlich einer von den Kadetten, die solchen, die Mist gebaut haben, dabei helfen, ihre Bestrafungen hinter sich zu bringen. Und Mara, die ist jetzt total begeistert von Bill. Er erleichtert ihr jetzt die Zeit der Strafe, denn es geht für sie um viel. Wegen des Diebstahls steht es nun zur Debatte, dass sie womöglich von der Akademie fliegen könnte. Da sie aber sofort einsichtig war, ist es nicht wahrscheinlich, aber es wurde noch nicht abschließend darüber entschieden. Aber noch bevor diese Entscheidung getroffen werden kann, beschließt Maura freiwillig, die Militärakademie zu verlassen. Ihre Schwester vermutet, dass es auch damit zu tun haben könnte, dass die geopolitischen Gegebenheiten sich in dieser Zeit stark verändert haben. Erinnern wir uns alle mal an den Anfang der 2000er Jahre. Das Jahrtausend hat sehr friedlich begonnen, bis zu einem gewissen Ereignis am 11. September 2001. Und danach hat sich ja weltpolitisch dann ganz, ganz viel zum Schlechten verändert. Während man Anfang der 2000er noch dachte, dass Amerika von irgendwelchen Kriegen und Konflikten weit entfernt ist, hat sich nach 9/11 die Sache insofern gewandelt, dass eine Ausbildung an der Militärakademie mit dem damit verbundenen Eid durchaus bedeuten könnte, dass man eben auch mal in den Einsatz muss. Und hier haben sich die Wege der Schwestern dann eben getrennt. Während Julie bei der Militärakademie geblieben ist, hat Maura sich dagegen entschieden und hat zu einer normalen Universität gewechselt. Und da es ihr zu diesem Zeitpunkt eben auf gleich zwei Ebenen nicht so gut ging, also sie hatte ja diesen Diebstahl begangen und sie hatte diese Essstörung, war ihre Familie auch der Meinung, dass das für sie genau das Richtige sei. Dass sie eben einfach für sich selbst eine gute und vernünftige Entscheidung getroffen hat, weil die Militärakademie für sie eben vielleicht einfach nichts war. Diese ganze Sache, der Diebstahl und ihr Ausscheiden aus West Point, werden gern schon als Hinweis für eine Art Knacks beschrieben, den Maura angeblich hatte. Aber es gibt eben auch diese harmlose Begründung. Sie war jung, kam mit der Ausbildung dort nicht gut zurecht, hat ein wenig Mist gebaut und dann entschieden, sich umzuorientieren. Ist das jetzt wirklich so aufsehenerregend, wie das in manchen Quellen dargestellt wird? Das könnt ihr ja selbst entscheiden.
Nachdem Maura die West Point Academy verlassen hat und auf die University of Massachusetts in Amherst gegangen ist, das war übrigens im Herbst, taucht sie dann eben in das richtige, normale Studentenleben ein. Ab jetzt kann sie wieder selbst entscheiden, wie sie ihre Freizeit gestaltet, was sie anzieht, wie sie ihr Zimmer dekoriert und ob sie abends Party machen geht. Und ihre Familie beobachtet in dieser Zeit, dass es ihr viel, viel besser geht und sie viel glücklicher wirkt. Sie muss auch nicht das Studium ganz von Anfang an beginnen, also sie macht ja jetzt dieses Krankenpflegestudium, sondern ihre Noten, die in West Point größtenteils sehr gut waren, werden transferiert und sie darf etwas später einsteigen. Und auch hier findet sie schnell wieder Anschluss bei den Sportlern. Und das Läuferteam an der Uni ist sehr froh, dass jemand, der schon so viel erreicht hat wie Maura, sich ihnen jetzt anschließt. Unter ihren Teamkollegen findet sie dann auch schnell Freunde. Der einzige Wermutstropfen ist, dass sie Julie jetzt nicht mehr ständig um sich hat. Und dass sie mit ihrem Freund Bill jetzt eine Fernbeziehung führen muss. Ihr Studium findet auch nicht nur auf dem Campus statt, sondern auch an Zweigstellen in den Nachbarstädten und hierfür braucht sie jetzt ein Auto. Ihr Vater gibt ihr dann seinen 1996er Saturn Sedan, der, wie wir schon wissen, in dem Fall auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und anders als an der Militärakademie, wo Maura ein Stipendium hatte, braucht sie jetzt in ihrem neuen Leben auch Geld. Und deswegen nimmt sie zwei Studentenjobs an. Einen in einer Kunstgalerie, wo sie hilft, Events zu organisieren, und einen an der Melville Hall, wo sie Ausweise kontrolliert. Mit den beiden Jobs verdient Maura sich nun etwas dazu und genießt ihre Freizeit. Sie findet es auch super, dass sie jetzt näher an ihrem Heimatort ist, sodass sie ihre Eltern und Geschwister öfter besuchen kann. Was sie jetzt besonders gerne macht, ist mit ihrem Vater und ihren Brüdern wandern zu gehen. Oder sie fährt auch mal nach Hause und hilft ihrer Mutter, wenn es irgendwas im Haus zu tun gibt. Währenddessen hat Julie ihren ersten Auslandseinsatz. Sie wird als Lieutenant in Südkorea stationiert. Und sie bekommt in dieser Zeit von Maura häufig kleine Pakete mit Nachrichten und Überraschungen. Aber Maura findet an der Uni jetzt auch neue enge Freundinnen. Eine davon heißt Kate und sie ist ebenfalls eine begeisterte Läuferin. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, trainieren zusammen, reden viel und planen in den Ferien zusammen zu verreisen. In der Kunstgalerie, in der sie arbeitet, lernt Maura eine weitere neue Freundin kennen, Sarah. Und weder Sarah noch Kate bemerken in der nächsten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches an Mauras Verhalten. Sie scheint sich wohlzufühlen, genießt ihr Studium und die einzigen kleinen Dramen, die sich in ihrem Leben abspielen, die drehen sich um ihre Beziehung zu Bill. Die beiden sind jung, sie führen eine Fernbeziehung, das ist nicht einfach. Sie streiten, trennen sich, finden wieder zusammen. Maura besucht ihn und sie besucht auch mit ihm zusammen seine Familie. Bill kommt auch nach Massachusetts und gemeinsam fahren sie in die White Mountains in New Hampshire, eine Gegend, die Maura viel bedeutet, weil sie dort als Kind mit ihrer Familie viele Urlaube verbracht hat.
Doch dann wird Bill auf einer anderen Militärbasis stationiert, Fort Sill in Oklahoma. Und das führt dazu, dass die beiden sich immer seltener sehen. Als sie sich dann eines Tages wieder einmal getrennt haben, beginnt Maura sich für einen anderen Mann zu interessieren. Hussein Baghdadi, einen jungen Assistenzcoach an ihrer Uni. Hussein ist selbst ein sehr guter Läufer und ein bisschen älter als Maura. Julie vermutet, dass dieser Altersunterschied für Maura vielleicht auch ein interessanter Faktor war. Hussein ist in einem Alter, in dem die jüngeren Studentinnen zu ihm aufblicken, aber noch jung genug, um zu den Studentenpartys zu gehen. Er hat also so einen gewissen Schwarmstatus. In dieser Zeit wissen nicht einmal Mauras Freundinnen, dass sie und Hussein etwas miteinander haben. Nach außen hin wirkt ihre Beziehung rein freundschaftlich. Die Sache mit Hussein hält auch nicht lange, denn nach kurzer Zeit kommt Maura wieder mit Bill zusammen. Bill besucht sie dann auch an der Uni und eine ihrer Freundinnen bemerkt, dass die Beziehung zwischen den beiden irgendwie unausgewogen wirkt. Ihrer Einschätzung nach scheint Maura viel mehr Interesse an Bill zu haben als umgekehrt. Bill, so sagt sie, wirkt oft kühl und reserviert, während Maura voller Energie und Zuwendung ist. Nach außen hin scheint ihr Leben an der University of Massachusetts ansonsten ruhig zu verlaufen. Es gibt keine großen Dramen. Doch später kommt heraus, dass es da eben doch etwas gibt. Mauras Essstörung ist nicht verschwunden. Sie kämpft weiterhin damit, versucht es aber zu verheimlichen, weil es ihr unangenehm ist.
Eines Abends verwendet Maura die Kreditkartennummer einer anderen Studentin, um sich eine große Menge Essen zu bestellen. Ihre Schwester Julie glaubt, dass Maura dies tat, um zu verhindern, dass jemand von ihren Essproblemen erfährt. Später wird dieses Ereignis, also der Kreditkartenbetrug, oft als ein weiterer Hinweis angeführt, dass in Mauras Leben vieles schiefgelaufen sei. Aber wenn man die Hintergründe kennt, ist es weniger ein Zeichen für ein geheimnisvolles Doppelleben, sondern vielmehr der verzweifelte Versuch einer jungen Frau mit ihrer Essstörung umzugehen. Natürlich ist der Missbrauch einer fremden Kreditkarte dennoch nicht in Ordnung. Die Kommilitonin bemerkt den Vorfall, Maura wird erwischt und von der Polizei konfrontiert. Doch wie schon bei dem Vorfall in West Point gibt sie sofort alles zu. Für den Kreditkartenbetrug erhält sie eine 3-monatige Bewährungsstrafe. Später wird in Mauras Besitztümern ein Buch über Essstörungen gefunden, was zeigt, dass sie sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzt. Sie kämpft dagegen an, versucht es aber allein und wird es leider nicht mehr schaffen, bevor sie verschwindet. Und hier ein ganz kleiner Hinweis an euch, wenn ihr mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen habt, sei es jetzt eine Essstörung oder irgendetwas anderes, dann zögert nicht, euch Hilfe zu holen. Sowas ist nichts Schlimmes, das ist nicht oder muss euch nicht peinlich oder unangenehm sein. Sowas kann jedem passieren und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ihr mit solchen Dingen nicht alleine seid und da nicht alleine durch müsst und nicht alleine kämpfen müsst. Das nur mal einmal so am Rande.
Es ist jetzt Weihnachten und die Murray-Familie trifft sich zu Hause in Hanson. Auch Julie ist dabei. Es wird das letzte Weihnachten, das sie mit Maura verbringt. Julie beschreibt das Fest später als wunderschön. Es werden Geschenke ausgetauscht und Maura ist bester Laune. Unter ihren Geschenken sind zwei Dinge, die später noch eine Rolle spielen werden. Ein paar schwarze Lederhandschuhe und ein Handy von ihrem Freund Bill. Nach Weihnachten fährt Maura zurück zur Uni, nimmt ihre Geschenke mit und freut sich darauf, dass sie jetzt ein Einzelzimmer bekommt. Viele, die sich mit ihrem Fall beschäftigt haben, kennen die Fotos ihres Zimmers, auf denen noch viele unausgepackte Kartons zu sehen sind. Das hat später zu Spekulationen geführt. Manche glauben, sie habe die Uni verlassen wollen. Doch das war nicht der Fall. Sie war gerade erst eingezogen und hatte einfach noch nicht alles ausgepackt. Maura startet relativ normal ins Jahr 2004. Doch es gibt einen kleinen Dämpfer. Ihr Auto geht kaputt. Ihr Vater Fred will sich darum kümmern. Er sammelt Geld zusammen und verspricht ihr, bald gemeinsam nach einem neuen Wagen zu suchen. Dann kommt der 5. Februar 2004 und mit ihm ein Abend, der viele Fragen aufwirft. An diesem Abend hat Maura eine Schicht in der Melville Hall, wo sie ja als Sicherheitsdienstmitarbeiterin arbeitet und Ausweise kontrolliert. Während der Schicht telefoniert sie mehrfach mit ihrem Freund Bill. Doch ein anderes Telefonat ist besonders wichtig. Das mit ihrer Schwester Kathleen. Kathleen erzählt Maura, dass sie rückfällig geworden ist. Sie hat wieder Alkohol getrunken. Sie war zuvor in einer Entzugsklinik, doch ihr Freund holte sie von dort ab und fuhr mit ihr direkt zu einem Spirituosengeschäft.
Die Familie wird später sagen, dass der Freund toxisch und kontrollierend war und absichtlich versuchte, Kathleen vom Trockenwerden abzuhalten. Das Gespräch mit Kathleen findet um 22 Uhr statt und erstmal passiert dann nichts. Doch plötzlich, um 1 Uhr nachts, ist Maura völlig aufgelöst. Sie ist so mitgenommen, dass sie ihren Job nicht mehr ausführen kann. Ihre Vorgesetzte wird gerufen und findet Maura in einem fast katatonischen Zustand vor. Sie sagt immer wieder nur, meine Schwester, meine Schwester. Die Vorgesetzte versucht, sie zu trösten, bringt sie zurück in ihr Zimmer und fragt, ob sie etwas für sie tun kann. Sie bietet ihr sogar an, bei ihr zu bleiben. Doch Maura sagt zu diesem Zeitpunkt dann wieder, dass es ihr gut gehe.
Bis heute ist unklar, warum dieser Zusammenbruch stattfand. Natürlich könnte Kathleens Anruf der Auslöser gewesen sein. Maura machte sich große Sorgen um ihre Schwester. Aber ihre Familie findet es seltsam, dass der Zusammenbruch erst 3 Stunden später kam. War da noch etwas anderes? Hat Maura vielleicht noch eine Nachricht oder einen Anruf erhalten, von dem niemand weiß? Dieser Moment bleibt eines der vielen ungeklärten Rätsel in Maura Murrays Geschichte. Am nächsten Tag passiert dann erstmal nicht viel. Ein Schneesturm zieht auf und deswegen werden die Kurse an der Universität abgesagt. Was Maura an diesem Tag macht, das ist nicht bekannt. Am nächsten Tag, also jetzt am Wochenende, trifft dann aber ihr Vater ein, denn er hat ja versprochen, sich um ihr kaputtes Auto zu kümmern. Und Maura und ihr Dad, die gehen jetzt zusammen nach einem neuen Auto gucken. Und sie werden auch fündig. Sie finden einen Autohändler, wo es einige Fahrzeuge gibt, die noch im guten Zustand sind und die auch noch bezahlbar sind. Sie legen sich an diesem Tag aber noch nicht endgültig fest und kaufen noch kein Auto. Und das ist etwas, was Maura's Dad bis heute bereut. Denn er denkt sich, wenn er ihr ein neues Auto gekauft hätte, dann wäre sie vielleicht nicht wenig später mit ihrem alten Sedan losgefahren und hätte vielleicht diesen Unfall nicht gehabt, infolgedessen sie ja dann auch verschwunden ist. Aber das ist halt wieder so eine Sache, er konnte das ja nicht wissen, was passieren würde, aber es ist irgendwie trotzdem verständlich, dass er sich da Vorwürfe macht, wenn die auch nicht wirklich gerechtfertigt sind. Auch ohne den Autokauf ist es jetzt so, dass er an diesem Tag mit Maura noch was essen gegangen ist. Und Maura, die hat noch ihre Freundin Kate gefragt, ob diese auch mitkommen möchte. Und das wollte sie, denn Mauras Freunde, die sind gerne mit ihrem Dad zusammen. Er ist ein lustiger Typ, er ist nett, er lädt immer alle ein und das ist für die Studenten natürlich super. Danach wollen die beiden, also Kate und Maura, auf eine Party und sie wollen dafür noch ein paar Getränke kaufen. Und ihr Dad, also Mauras Dad, der fährt die beiden jetzt zu diesem Zweck noch zu einem Spirituosengeschäft, wo Maura eine 5-Liter-Box Rotwein kauft. Maura und ihre Freundin, die fahren Mauras Dad danach zu dem Motel, wo er die Nacht verbringen will. Und sie fragen ihn dann, ob sie das Auto mitnehmen dürfen zum Campus. Und das erlaubt er ihnen auch und so gehen die drei dann auseinander. Maura und Kate, die besuchen dann die besagte Party. Diese findet in einem der Studentenwohnräume statt. Es ist mehr oder weniger nur ein Zusammensitzen. Es wird ein bisschen Alkohol getrunken, Musik gehört und dann passiert eigentlich nichts Besonderes. Nach der Party trifft Maura allerdings eine eigenartige Entscheidung. Und zwar geht sie nicht schlafen, sondern sie geht zum Wagen von ihrem Vater und steigt ein und fährt los in Richtung seines Motels. Warum? Das ist bis heute fraglich. Sie hätte auch einfach schlafen gehen können. Vielleicht hat sie zu viel getrunken, war ein bisschen verwirrt, man weiß es nicht, aber dann hätte sie ja eigentlich auch nicht mehr ins Auto steigen sollen. Hat sie aber leider gemacht und es ist jetzt auch so, dass sie einen Unfall baut. Sie fährt den Wagen ihres Vaters jetzt gegen einen Pfeiler. Und das bekommt ein Security Guard vom Campus mit. Man weiß jetzt nicht, ob er das zufällig mitbekommen hat oder ob er aus irgendwelchen Gründen bei Maura war. Das ist nicht bekannt. Was aber seltsam ist, ist, dass zwischen ihrem Verlassen der Party und diesem Unfall 1 Stunde liegen. Und man weiß eben nicht, was sie in dieser Zeit gemacht hat. Das weiß man auch leider bis heute nicht. Das Auto auf jeden Fall ist jetzt schwer beschädigt. Der Unfall wird aufgenommen und der Wagen wird abgeschleppt und zu dem Motel vom Vater gebracht. Und Maura fährt zusammen mit dem Abschleppwagen auch dorthin. Was noch auffällig ist, ist, dass Maura nicht auf Drogen getestet wurde und sie wurde auch nicht medizinisch untersucht. Und das, obwohl der Unfall wohl recht schwerwiegend war. Ihre Schwester Julie fragt sich bis heute, ob Maura sich bei dem Unfall vielleicht eine Kopfverletzung zugezogen haben könnte, die dann eben nicht erkannt worden ist, und die eventuell etwas mit ihrem späteren Verhalten zu tun haben könnte. Aber auch das werden wir wohl niemals herausfinden. Maura beichtet ihrem Vater jetzt auf jeden Fall von dem Unfall und dadurch ändern sich jetzt auch die Pläne für den nächsten Tag. Eigentlich wollten die beiden ja weiter nach Autos gucken, aber das hat sich jetzt erledigt, denn ihr Vater muss jetzt alles Mögliche mit seiner Versicherung klären und er muss sich einen Mietwagen besorgen und alles, was man nach einem Unfall eben so machen muss. Es stellt sich aber heraus, dass seine Versicherung, abgesehen von einem Selbstbehalt von $500, für den Schaden aufkommen wird. Und dementsprechend ist er jetzt auch gar nicht so sauer auf sie. Er ist sowieso niemand, der seine Kinder großartig anschreit oder besonders wütend wird. Sondern er sagt eigentlich hauptsächlich, dass er nicht möchte, dass Maura fährt, wenn sie Alkohol getrunken hat. Und dass es natürlich richtig dumm war von ihr, dass sie das gemacht hat, aber er ist nicht wirklich wütend. Maura hingegen, die ist ziemlich wütend und zwar auf sich selbst. Sie nimmt sich diesen Unfall sehr übel und es tut ihr extrem leid. Und Maura, die ist jetzt wirklich auch sehr, sehr geknickt deswegen. Und das ist wohl irgendwie verständlich, denn ihr Vater, der sagt später noch, dass er total geschockt war, als er das Auto gesehen hat. Also es hat wohl wirklich einen richtig großen Schaden genommen. Aber das Wichtigste für ihn war, dass es Maura gut geht.
Aber ob es Maura wirklich gut geht oder nicht, das ist jetzt halt die Frage, da sie nicht medizinisch untersucht wird. Ihr Vater kann jetzt aber leider auch nicht länger bleiben. Er muss arbeiten und muss zurück nach Hause fahren. Und er bringt dann eben Maura noch zu ihrem Studentenwohnheim zurück und sieht sie dann noch, wie sie mit hängendem Kopf zu ihrer Tür geht und sich offensichtlich wirklich schlecht fühlt wegen dem Unfall. Und das ist das letzte Mal, dass er seine Tochter lebend sieht. Später am Abend telefonieren die beiden nochmal. Maura hat immer noch ein schlechtes Gewissen ohne Ende und ihr Vater versichert ihr nochmal, sie soll sich keine Gedanken machen. Die Sache wäre ja quasi schon geregelt. Und das ist dann auch das letzte Mal, dass ihr Vater mit ihr spricht. Und dann, am nächsten Tag, kommt es zu den Geschehnissen, für die der Fall Maura Mary bis heute berühmt-berüchtigt ist.
Wir haben jetzt also den 9. Februar 2004. Um 3.32 Uhr nachts reicht Maura erstmal eine Hausaufgabe ein, um die sie sich in der letzten Zeit kümmern musste und die sie jetzt fertig hat. Diese Uhrzeit ist für Maura nichts Besonderes. Ihre Schwester berichtet, dass Maura einfach eine Nachteule ist und gerne Sachen nachts erledigt und deswegen eben auch diese Hausaufgaben nachts fertiggestellt hat. Und danach beginnt sie mit etwas, das für Julie wie der Plan aussieht, sich ein paar Tage freizunehmen, um einfach mal aus allem rauszukommen. Was Maura jetzt nämlich tut, ist, dass sie sich den Weg raussucht, per Internet zu zwei Orten, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Das sind zwei Ferienorte, die sie mit ihrer Familie besucht hat. Der eine ist in Barlett in New Hampshire, das ist quasi der Lieblingsferienort von der Familie und für Maura ist er so etwas wie ein zweites Zuhause. Und der andere ist in Burlington, Vermont. Die beiden Orte liegen mehr als 200 Kilometer auseinander. Und nachdem sie sich diese Strecken rausgesucht hat, macht Maura erstmal nichts mehr am Computer. Man geht jetzt also davon aus, dass sie sich schlafen gelegt hat. Am späten Morgen desselben Tages sucht sie immer weiter im Internet. Und dann ruft sie auch die Besitzerin einer Ferienwohnung an, in der sie schon mehrfach mit ihrer Familie war. Sie macht aber keine Buchung und die Besitzerin kann sich später auch nicht mehr an das Gespräch erinnern, sodass davon ausgegangen werden kann, dass da nichts Besonderes gesagt worden ist. Um 1 Uhr mittags schreibt sie dann ihrem Freund Bill eine E-Mail, in der steht, dass sie ihn liebt und dass sie seine Nachrichten bekommen hat, dass sie aber gerade nicht wirklich mit jemandem reden möchte. Sie verspricht aber, sich später zu melden und schreibt ihm nochmal, dass sie ihn liebt. Um 13.01 Uhr, also kurz danach, hat sie dann einen kurzen, nicht so wichtigen Telefonanruf mit einer Kommilitonin. Da geht es um ein paar geliehene Klamotten. Um 13.24 Uhr schreibt sie einem Professor, dass sie einen Todesfall in ihrer Familie hat und dass sie deswegen ein paar Tage nicht zu ihren Kursen kommen kann. Und das klingt jetzt erstmal sehr drastisch und ich weiß auch noch, dass ich das damals als eine sehr drastische Lüge bewertet habe, denn es gibt gar keinen Todesfall in ihrer Familie. Wir haben dann aber ja wie gesagt mit Moras Schwester geredet und Julie, die berichtet, dass es in Amerika einfach ganz normal ist, solch eine Ausrede zu benutzen. Dass es also quasi die Standardausrede der Studenten ist, wenn man mal ein paar Tage frei braucht und dass es insofern auch nichts Besonderes ist. Ja, also bei uns wäre das schon was Besonderes. Also ich hätte jetzt nicht leichtfertig irgendein Familienmitglied als gestorben hingestellt, um ein paar Tage frei von der Uni zu bekommen. Aber in Amerika ist das wohl normal. Das müssen wir der Julia einfach mal so glauben. Was es auf jeden Fall zeigt, ist, dass Maura eine Auszeit brauchte. Sie hat dann wohl auch in einem Ski-Resort angerufen in Nord-Vermont und hat sich da über die Möglichkeiten einer Reservierung informiert. Aber auch da hat sie nicht reserviert. Und dann zwischen 14:45 und 14:30 gab es mehrere Anrufe und Voicemails zwischen Maura und Bill. Die beiden haben sich aber immer wieder verpasst. Und Julie findet es schon auffällig, dass Maura an dem Tag offenbar mit keinem reden wollte, denkt sich aber, dahinter steckte vielleicht, dass sie den Plan hatte, mit ihrem kaputten Auto jetzt doch nochmal wohin zu fahren. Sie hat sich ja diese Wege rausgesucht zu den beiden Ferienorten. Und dass sie eben vielleicht einfach wusste oder vermutet hat, dass die anderen Leute versuchen würden, ihr diesen Trip auszureden. Und sie vermutet auch, dass Maura das dann eben vermeiden wollte, sich da irgendwie rechtfertigen zu müssen und dass sie deswegen mit niemandem reden wollte. Gegen 3 hat sie dann die geliehenen Klamotten, um die es vorhin schon kurz ging, zu ihrer Kommilitonin zurückgebracht. Diese hat allerdings nicht aufgemacht, weil sie geschlafen hat und deswegen hat Maura die Klamotten einfach vor die Tür gelegt. Und die Freundin sagt später, dass sie es ohne Ende bereut oder bedauert, dass sie an diesem Tag nicht die Tür aufgemacht hat, dass sie Maura nicht bemerkt hat. Aber auch sie konnte ja nicht wissen, was passieren würde. Um 14:45 fährt Maura jetzt zu einem Geldautomaten und hebt $280 von ihrem Konto ab. Auf ihrem Konto verbleiben jetzt nur noch $20. Es gibt von dem Moment auch eine Überwachungsaufnahme, auf der man sieht, dass Maura alleine unterwegs ist. Sie hat die Haare dazu einem Dutt hochgebunden, was wohl so ihr typischer Style ist. Sie trägt eine weiße Jacke, Jeans, schwarze Schuhe und sie hat eine silberne Kette um den Hals. Auf den Aufnahmen wirkt sie sehr ernst. Danach fährt Maura zu einem Spirituosengeschäft und kauft dort Alkohol im Wert von $40. Der Kassenbon wird später in ihrem verlassenen Auto gefunden. Deswegen weiß man auch so genau, was sie gekauft hat. Nämlich alles, was man braucht, um einen Black Russian zu mixen. Moras Lieblingsdrink. Dazu kauft sie noch ein Sixpack Malzbier und gibt eine größere Menge Dosenpfand ab. Sie holt auch noch Unterlagen ab von der Polizei, die sie braucht, um ihren Unfall, den sie mit dem Auto ihres Vaters hatte, abzuwickeln. Das hat sie ihrem Vater versprochen und das macht sie dann auch. Um 4.37 Uhr nachmittags hört sie dann ihre Voicemail ein letztes Mal ab und das ist auch das letzte, was je an ihrem Handy gemacht worden ist. Das muss so ungefähr der Zeitpunkt sein, an dem sie den Campus verlassen hat und Richtung Norden gefahren ist.
Ja, und hier sind wir wieder am Anfang der Geschichte. Denn an diesem Abend um 19.27 Uhr hat sich dann in einem kleinen Ort namens Woodsville, 145 Meilen nördlich und 2,5 Stunden abseits von Amherst, der Unfall zugetragen, über den wir am Anfang schon gesprochen haben. So, und wir haben euch ja eingangs schon gesagt, dass das hier eine Doppelfolge wird und damit ist der erste Teil auch schon beendet. Trotzdem möchte ich jetzt mit dir gerne darüber sprechen, Nadine. Was denkst du denn über den ganzen Vorfall bis jetzt?
Ja, also, ich muss zugeben, als wir an den Fall rangegangen sind, da hatte ich schon ein relativ vorgefertigtes Bild im Hinterkopf. Und ja, ich habe den Fall immer mit einer Person verbunden, die in einem psychischen Ausnahmezustand ist, weil ich finde, das ist bisher auch immer überall so dargestellt worden. Und ich könnte mir dann entsprechend irgendwie auch alles Mögliche vorstellen, was da passiert sein könnte. Auch Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht mal so rational sind. Aber durch die Gespräche mit Julie und auch durch ihren Podcast, da habe ich ganz neue Einblicke bekommen in Moras Leben. Und ich musste feststellen, dass in den Medien jetzt irgendwie teilweise, ja, da habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen als verrückt dargestellt wird und als jemand, der irgendwie völlig aus der Bahn geworfen worden ist. Den Eindruck hatte ich jetzt aber tatsächlich nicht gehabt, wenn man mit Julie redet. Alles, was sie so erzählt über die Familie, alles, was sie erzählt über Maura, das erscheint alles plausibel. Und da, ja, Maura kommt mir nicht wie jemand vor, der in einem Ausnahmezustand war, psychisch klar. Sie hat ein paar schlechte Tage gehabt, ein paar Sachen haben sich aneinander gereiht, die jetzt nicht so cool waren. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie da jetzt einfach völlig kopflos aufgebrochen ist.
Ja, also kurz vorweg, falls ihr den Podcast von Julie auch hören möchtet, ihr findet ihn unter dem Namen Media Pressure. Das ist so eine Podcast-Reihe und da war sie, glaube ich, die allererste Folge, beziehungsweise, ja, es sind mehrere Folgen, der ist sehr, sehr ausführlich, aber der gibt euch auf jeden Fall auch nochmal einen tieferen Einblick in den Fall.
Wir verlinken ihn aber euch auch in den Shownotes.
Genau. Ja, und was Maura angeht, da bin ich eigentlich so ziemlich der gleichen Meinung wie du. Also ihre Essstörung, die ist natürlich schon ein ernsteres Thema. Aber für mich gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen, sie hatte eine Essstörung und sie ist plötzlich verschwunden.
Nee, also ich finde, der Zusammenhang besteht darin, sie hatte diesen Unfall und sie hatte Probleme mit dem Essen und diese Sache mit der Schwester. Das waren alles Dinge, die sie, glaube ich, schon ziemlich mitgenommen haben. Und zwischen denen und diesem Aufbrechen, diesem ja vielleicht unvernünftigen, ich fahre noch mit einem kaputten Wagen irgendwo hin, um mir eine Auszeit zu nehmen, dazwischen besteht ein Zusammenhang. Das ist klar. Aber alles, was danach passiert ist, also dieses Verhalten nach dem Unfall oder dieses Verschwinden, da besteht für mich auch gar kein Zusammenhang.
Ja, und weil du gerade sagst, dieses Aufbrechen, das ist für mich auch immer so ein bisschen, bei ihr lief ja vieles sehr, sehr perfekt, ne? Und ich habe nicht den Eindruck, dass von ihrer Familie aus da sehr viel Druck herrschte, aber trotzdem war sie eine super Schülerin, eine super Sportlerin, in allem gut. Und viele haben ja dann irgendwann so eine Phase, ich glaube, die meisten eher im Teenageralter, aber da gibt's ja keine feste Regel für, wo sie dann eben einfach mal so ein bisschen ausbrechen und vielleicht auch mal ein bisschen was Unerwartetes, Rebellisches machen. Und so kommt mir immer dieser Ausflug von ihr so ein bisschen vor. Ja, ich kaufe mir jetzt einfach meinen Lieblingsalkohol, ziehe mich ein paar Tage zurück, nur für mich.
Ja, für mich hat das gar nichts Rebellisches, sondern im Gegenteil eher was Vernünftiges. Also diesen unvernünftigen oder rebellischen Moment sehe ich einfach nur darin, dass sie sagt, okay, ich fahre mit einem kaputten Auto los. Ich weiß, das ist unvernünftig, ich mache es aber trotzdem. Ich rede mit keinem darüber, weil ich nicht möchte, dass mir das jemand ausredet. Und dieses, ich nehme mir eine Auszeit, ich versuche runterzukommen, meine Gedanken zu ordnen und einfach mich selber wieder in die Spur zu bringen, das finde ich für eine 21-Jährige extrem vernünftig.
Ja, würde ich dir zustimmen, wäre da nicht der ganze Alk. Also das ist für mich so ein bisschen so, na, ich ziehe mich jetzt zurück und sauf mir den Kopf zu, weil mir geht's gerade nicht gut und dann komme ich wieder und dann ist wieder alles
ja,
in Ordnung.
Ja, aber das wird halt oft so dargestellt, der ganze Alkohol. Ich meine, einmal Malzbier, was ist das schon? Ja. Mhm. Und das andere, natürlich waren das viele verschiedene Flaschen Alkohol, aber stell dir mal vor, du machst, dein Lieblingsgetränk ist ein Long Island Iced Tea und du hast vor, in der Zeit einen zu trinken, musst aber trotzdem 5 Flaschen kaufen, weil da ich weiß nicht, wie viele Sorten rum drin sind, dann sieht das natürlich aus, wie ich sauf mir den Kopf weg. Aber im Endeffekt liegt es wahrscheinlich in der Wanne, weiß ich nicht, hast einen Drink dabei und das war's dann schon oder so. Das kann ja auch sein.
Ja gut, das ist natürlich wirklich auch wieder ein Punkt.
Es wird halt immer so dargestellt. Ja. Dann hat sie tonnenweise Alkohol gekauft, aber Julie hat das ja nun mal einfach erklärt, dass man zum Mixen, dass dieses Black Russian, der Lieblingsgetränk war, eben ziemlich viele verschiedene Alkoholsorten brauchte.
Ja, das ist wahr. Ja, und ich muss auch sagen, diese kleinen Diebstähle, die sie da begangen hat, also das hatte ich nämlich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich auch selber irgendwann mal, als ich den Fall irgendwo gesehen oder gehört habe, dachte, oh, ist ja schon irgendwie komisch. Aber so wie wir es jetzt wissen, wie es war und wie es erklärt ist, das ist wirklich einfach so typisches kleines Mistbaum, wenn man jung ist. Also wer hat so einen Blödsinn nicht gemacht? Also, ja.
Ja, das entstand ja, glaube ich, auch viel aus dem Bild, was sie von sich selber gerne nach außen vermitteln wollte, eben dieses Perfektsein. Oder ich denke mal, dass ihr es wahrscheinlich auch relativ oft gesagt worden ist, dass sie so perfekt wirkt. Und sie hat ja auch diese Vorbildfunktion gehabt. Und dann hat sie sich, glaube ich, einfach für diese Schwächen so sehr geschämt, dass sie das dann eben auf so eine blöde Art wie eben mit dem Kreditkartenbetrug versucht hat zu verschleiern. Und das ist natürlich nicht cool, aber so wie es manchmal dargestellt wird, sie ist wirklich psychisch völlig neben der Spur, ist auf Bewährung, baut dann auch betrunken irgendwelche Unfälle, fährt mit einem kaputten Wagen und jeder Menge Alkohol weg und läuft dann da völlig kopflos in den Wald rein und taucht nie wieder auf, weil sie wahrscheinlich ein neues Leben beginnen will oder so. Also da merkt man schon, dass das oftmals sehr reißerisch dargestellt worden ist. Und ich finde, es ist doch schlimm genug, dass diese junge Frau verschwunden ist und bis heute verschwunden ist. Da muss man ihr doch nicht irgendwie so eine Mitschuld geben.
Ja, das ist wahr. Und ich finde es auch total bezeichnend, dass sie diese kleinen Vergehen immer sofort dann zugegeben hat. Also sie wird darauf angesprochen, sofort so.
Ja, ja, kein guter Gangster. Ne?
Ja, ich weiß, es tut mir leid, ich werde es nie wieder tun. Also daran sieht man ja auch ihren wahren Charakter, dass sie eigentlich überhaupt nicht irgendwie so drauf war, sondern ja, dass sie sich sofort total, wie du schon sagst, geschämt hat. Und ja, das spricht ja eigentlich sehr für sie, ne?
Ja, wir möchten jetzt aber auch, was die Theorien und unsere Gedanken dazu angeht, jetzt auch nicht allzu weit vorgreifen. Darüber sprechen wir dann nächste Woche nochmal.
Ja, und ihr kennt jetzt Mauras Vorgeschichte und ihr wisst, was in der Zeit vor ihrem Verschwinden geschehen ist. Ihr könnt euch ein Bild von ihr machen und habt vielleicht schon das Gefühl, sie etwas besser zu kennen. In der nächsten Folge geht es dann um alles, was nach dem großen Knall in Woodsville passiert ist. Moras Verschwinden, den Kampf ihrer Familie und die mehr als fragwürdigen Ermittlungen.
Aber bevor wir jetzt komplett zum Ende kommen, haben wir natürlich noch unseren Crime-Flashback für euch, wo wir kurz einen Fall zusammenfassen, der sich heute jährt. Wenn die Folge erscheint, ist ja der 18. März und wir haben nun einen Fall mitgebracht, der auch am 18. März passiert ist, allerdings vor 2 Jahren.
Am 18. März 2023 endete der Frühjahrssend in Münster in einer absoluten Tragödie. Der Send ist ein traditionelles Volksfest, das 2-mal jährlich in Münster stattfindet. Es handelt sich dabei um eine Kirmes mit zahlreichen Fahrgeschäften, Ständen und Attraktionen, die sowohl Einheimische als auch Besucher aus der Region anziehen. Der Frühjahrssend ist besonders bekannt für seine festliche Atmosphäre und die große Zahl an Familien, die ihn besuchen, um eine gute Zeit zu verbringen. Er ist aber natürlich auch bei den Jugendlichen aus Münster sehr beliebt und normalerweise ist die Stimmung dort super ausgelassen. Doch 2023 nimmt das Volksfest eine erschreckende Wendung. Am Abend des 18. März kommt es vor dem Fahrgeschäft Shake zu einem tödlichen Vorfall. Ein 31-jähriger Familienvater, der mit seiner Lebensgefährtin und seinem kleinen Kind auf dem Send ist, gerät mit einem anderen Mann, dem 21-jährigen Yevgeny A., in einen Streit. Die genauen Gründe für den Konflikt sind nicht vollständig geklärt, aber der Streit eskaliert, bis Yevgeny A. ein Messer zieht und seinem Opfer einen tödlichen Stich ins Herz versetzt. Dann flieht er vom Tatort und lässt sein Opfer blutüberströmt zurück. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstirbt der Mann noch an Ort und Stelle. Die umstehenden Menschen, die die ganze Tragödie mit ansehen müssen, sind natürlich absolut schockiert, genau wie seine Lebensgefährtin und sein kleines Kind. Die furchtbare Tat erschüttert nicht nur die Angehörigen des Opfers, sondern auch die gesamte Stadt Münster. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen und am nächsten Tag wird das Volksfest vorzeitig abgebrochen. Es endet somit einen Tag früher als geplant, als Zeichen des Respekts und der Anteilnahme. Yevgeny A. bleibt zunächst verschwunden, während die Polizei akribisch nach Hinweisen sucht. Glücklicherweise gibt es Videoaufnahmen, mit deren Hilfe er identifiziert werden kann. Es wird eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und schließlich stellt sich Yevgeny A. 4 Tage nach der Tat der Polizei. Er wird später wegen Mordes verurteilt. Untersuchungen ergeben, dass das Opfer an einem einzigen Messerstich ins Herz verstarb. Hätte das Messer sein Ziel nur um ein paar Zentimeter verfehlt, würde der Familienvater heute vielleicht noch leben. Die Reaktionen auf den Vorfall sind überwältigend. Menschen legen Blumen, Kerzen und Nachrichten am Tatort nieder und auch die Schausteller auf dem Send sind tief betroffen. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht von einem furchtbaren Ereignis, das die Stadt schockiert habe. Auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft drücken ihr Mitgefühl aus und betonen die Bestürzung über die Tat. Neben der emotionalen Betroffenheit stellt sich auch die generelle Frage nach der Sicherheit auf Volksfesten. Der Vorfall führt zu Diskussionen darüber, wie solche Tragödien in Zukunft verhindert werden können. Es gibt Stimmen, die eine verstärkte Polizeipräsenz fordern und man denkt sogar darüber nach, den Send einzuzäunen, um für mehr Kontrolle zu sorgen. Dies wurde 2024 dann auch umgesetzt. Inzwischen ist das Volksfest mit einem Zaun versehen, dessen Eingänge kontrolliert werden. Ja, das war unser heutiger Crime-Flashback, diesmal mit einem ziemlich aktuellen Fall. Wir danken euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir euch die 2. Folge über Maura Murray präsentieren. Passt bis dahin auf euch auf. Bis zur nächsten Folge Mord hoch 2.
Tschüss und bis nächsten Dienstag.